ARD. SWR Kultur. Forum.
Israel greift den Iran an. Wie gefährlich ist der Konflikt? Mein Name ist Klaus Heinrich. Israel hat in der Nacht rund 100 Ziele im Iran angegriffen, darunter auch Atomanlagen. Nuklearwissenschaftler und wichtige Militärs wurden gezielt getötet. Ob der Iran bereits mit einem Drohnenangriff reagiert hat, ist derzeit unklar. Am Mittag starten die Israelis die zweite Angriffswelle. Israels Premierminister Netanyahu kündigte an, dass die Operation noch planmäßig einige Tage weitergehen wird. Der Iran wertet das israelische Vorgehen als eine Kriegserklärung. Lässt sich der Konflikt noch einhegen, etwa mit einem neuen Atomabkommen, oder droht ein großer Nahostkrieg? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Michael Rimmel von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem, Bente Scheller, sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, und Karin Senz, ehemalige ARD-Hörfunk-Korrespondentin im Iran. Ziel der israelischen Angriffe waren unter anderem die Atomanlage Natanz, aber auch der Standort des Schwerwasserreaktors Arak sowie der Nuklearkomplex Parchin. Außerdem wurden gezielt Menschen getötet, etwa der Kommandeur der mächtigen Revolutionsgarden Hussein Salami und der Generalstabschef Mohamed Bagheri sowie die gesamte Führung der Luftwaffe. Außerdem mehrere Wissenschaftler, die am Atomprogramm beteiligt waren. Insgesamt 78 Menschen allein in der Region Teheran. Israels Verteidigungsminister Katz spricht von einem Präventivschlag, Ministerpräsident Netanyahu von einem erfolgreichen Eröffnungsschlag, der offenbar von langer Hand vorbereitet wurde. Herr Rimmel, wie erfolgreich ist dieser Angriff?
Ja, genau wissen wir das noch nicht. Das wird man erstmal in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Wie viel könnte man von dem Nuklearprogramm der Iraner wirklich vernichten oder zumindest zurücksetzen? Man sieht aber, dass Israel hier auf noch eine andere Strategie ausgegangen ist, dass sie nicht nur die Nuklearprogramme und Nuklearanlagen gezielt hat, sondern auch die Menschen, die dahinter stehen, also die Militärs von der Revolutionsgarde, die Wissenschaftler, die dahinter stehen, um da auch keine Möglichkeit zu geben, sich schnell davon zu erholen und diese Nuklearprogramm wieder aufzubauen.
Israels Ministerpräsident Netanyahu kündigte ja an, der Militäreinsatz werde so viele Tage wie nötig dauern. Frau Scheller, was ist denn sein konkretes Ziel mit diesen Angriffen?
Das bleibt etwas schattig. Natürlich steht im Fokus die Zerstörung des iranischen Nuklearpotenzials. Aber woran man bemessen will, wann dies entsprechend getroffen worden sei, das steht in den Sternen. Und es ist ja auch klar, Militärexpertinnen und Experten haben immer wieder darauf hingewiesen, dieses Arsenal ist so tief in den Bergen vergraben. Das lässt sich nicht einfach mit wenigen Schlägen auslöschen. Ich glaube, die meisten gehen auch davon aus, Israel könnte dies gar nicht alleine schaffen, sondern würde neben dem grünen Licht der USA hier auch materielle und militärische Unterstützung der USA benötigen. Und die Töne, die wir bislang aus Washington hören, die gehen ja eigentlich noch nicht in diese Richtung.
Von langer Hand vorbereitet muss diese Aktion sein, so wird auch kolportiert. Es müssten jede Menge israelische Spione im Iran unterwegs gewesen sein. Karin Senz, kann man sich das denn vorstellen, so einem Staat wie dem Iran, der ja doch stark antisemitisch, anti-israelisch geprägt ist, dass solche Aktionen von langer Hand im Land selbst vorbereitet werden?
Ich glaube, das zeugt auch von der Qualität des Mossad. Ich persönlich würde diesen Angriff in zwei Teile aufteilen und sagen, dass ein Teil sehr erfolgreich war, nämlich der, in dem man eben, Sie haben es gerade gesagt, auch den Chef der Revolutionsgarden beispielsweise ausgeschaltet hat, Salami, aber eben auch diese Atomwissenschaftler. Denn es ging ja immer darum, dass man auch gesagt hat, der Iran hat in den letzten Jahren, vor allem seit 2018, seitdem die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, sehr viel Wissen auch aufgebaut eben für sein Atomprogramm. Und wenn man jetzt eben solche Forscher gezielt ausgeschaltet hat, dann ist es ein empfindlicher Schlag. Und man fragt sich natürlich vor allem, was war denn eigentlich mit der Luftabwehr, mit der iranischen Luftabwehr, was ist da passiert? Von dem her, offensichtlich hat der Mossad also Spione im Land gehabt. Und nicht nur das, es ist auch die Rede davon, dass er tatsächlich ja so eine Art Militärbasen, kleine Militärbasen im Land und sogar in der Nähe der Hauptstadt Teheran aufgebaut hat. Das alles versteckt und all das soll vergangene Nacht zum Einsatz gekommen sein.
Was hat er in dieser Nacht, was ist denn da konkret zerstört worden, Herr Rimmel? Hat man schon eine Übersicht über das, was die Israelis sagen und was man nachprüfen kann?
Das ist noch viel zu früh. Man hat Vermutungen, dass in die verschiedenen Anlagen schon heftige Schläge erlitten hat. Inwiefern, wie gesagt, das jetzt vernichtet worden ist, wie es manchmal auch kolportiert worden ist im Vorgang zu diesen Operationen, das ist noch schwer vorhersehbar. Und ich glaube, auch die Iraner selber wissen das noch nicht. Was auf jeden Fall klar ist, dass es noch nicht ein Angriff, jedenfalls ein erfolgreicher Ruckangriff der Iraner gab. Bis jetzt ist in Israel eine Ruhe, es gab keinen Alarm. Es gab Alarm im Norden Israel, weil ein paar Drohnen irgendwo in der Richtung waren. Die meisten Drohnen wurden abgefangen, Oberjordanien, sodass es zeigt, dass erstmal die Iraner sich zusammensammeln müssen, um zu gucken, wie sie jetzt weiter vorgehen.
Ein Ziel ist ja den Iran.
Ich glaube, wollte ganz kurz sagen, ich habe ja gerade gesagt, man muss den Angriff in zwei Teile teilen und der zweite gilt eben den Atomanlagen, beispielsweise Natanz, und das liegt bis zu 100 Meter unter der Erde, schätzen Experten, und dafür braucht es eben bunkerbrechende Bomben, sagen Experten, und die hat angeblich Israel nicht. Dafür waren immer die USA zuständig und auch die internationale Atomenergiebehörde IAEA, die dieses Thema ja auch immer überwacht. Dieses Thema überwacht, hat jetzt auch gesagt, sie kann im Moment keinen Austritt von Radioaktivität feststellen. Das könnte bedeuten, dass Natanz möglicherweise nicht getroffen ist. Also darüber, über diesen Teil kann man sicherlich nur mutmaßen, und ob das jetzt ein erfolgreicher Schlag war oder nicht, da stimme ich Herrn Rimmel zu, da kann man mit Sicherheit im Moment noch relativ wenig dazu sagen.
Wenn das Ziel sein soll, dass der Iran als Gefahr für Israel ausgeschaltet werden soll, Frau Scheller, ist das denn realistisch? Gerade wenn man das hört, dass die Atomanlagen 100 Meter unter der Erde sind, da kommt man einfach nicht ran.
Ich denke, auch das ist schwierig zu beurteilen, denn die Sicherheit Israels hängt sicherlich von verschiedenen Faktoren ab. Es war jetzt nicht unmittelbar erkennbar, dass ein iranischer Schlag bevorstehen würde. Es war auch nicht erkennbar, dass sich das iranische Atomprogramm so weit fortentwickelt haben sollte, dass dieser Zeitpunkt so besonders nahe lag. Deswegen denke ich, das, was wir jetzt sehen, ist eine Strategie, um wirklich zu zeigen, wozu Israel fähig ist, wozu es in der Lage ist, zu zeigen, wie sehr man den Iran infiltriert hat und dass man im Prinzip alles, jegliche Bewegungen von wichtigen Persönlichkeiten überblickt und jeden überall treffen kann. Also auch diese Art der psychologischen Kriegsführung halte ich für sehr wichtig, um eben auch zu beweisen, man lässt sich hier nichts bieten. Ich glaube aber, dass wir hier wirklich auch das Problem haben, dass wir nicht absehen können, wie der Iran reagiert. Die wichtigsten Verbündeten, die zuvor immer reagiert haben und Israel dann bedroht, sozusagen als Handlanger des Irans. Da insbesondere die Hisbollah ist sehr geschwächt. Wenn der Iran sich aber düpiert und in die Ecke gedrängt fühlt, gleichzeitig aber rhetorisch schon gesagt hat, es werde eine Art der Vergeltung geben, eine Erwartungshaltung auch unter seinen Unterstützern hat, dass dies passieren möge, da können wir auch nicht ausschließen, dass es zu Vorfällen kommt, wie auch in der Vergangenheit, dass weiche Ziele sozusagen getroffen werden, dass Menschen getroffen werden, israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger oder israelische Einrichtungen im Ausland getroffen werden. Denn das wäre möglicherweise leichter zu erreichen für iranische Proxys. Dementsprechend ist es mit der Sicherheit vielleicht etwas, was die Sicherheit des Staates stärkt, aber nicht unbedingt die israelische Staatsbürgerinnen und Bürger. Deswegen sehen wir möglicherweise auch diese Vorsichtsmaßnahmen bei allen israelischen Einrichtungen in Deutschland und in anderen Staaten.
Die israelische Regierung hat ja die Bürger gesagt, das wird gefährlich in den nächsten Tagen. Herr Rimmel, worauf stellen sich die Israelis denn ein, was demnächst passieren kann? Es geht natürlich um die Reaktion des Iran.
Klar, die Israelis sind ja in sich schon kriegserprobt. Man hat ja seit dem 7. Oktober auch schon davor, aber seit dem 7. Oktober mehrfach immer wieder Raketenalarm, zuletzt auch wochentlich mit Raketen von Jemen, von den Houthis. Deswegen, man ist darauf vorbereitet, mental auch. Aber es war schon etwas einmalig, dass man um 3 Uhr nachts einen Alarm hatte, nicht weil Drohnen oder Raketen kommen, sondern um die Bevölkerung zu signalisieren, ihr müsst aufpassen, wir greifen jetzt in Iran ein und da könnte was kommen. Und da sieht man klar jetzt alle, man merkt das in der Luft, man ist angespannt, alle sind einkaufen gegangen, Schulen wurden heute geschlossen, die Straßen sind leer und man wartet jetzt, was kommt. Und das werden wir noch sehen müssen.
Karin Senz, wie stark ist denn das iranische Militär? Wozu sind die in der Lage?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Viele gehen ja wirklich davon aus, dass Israel es auch geschafft hat, eben schon mit Angriffen in der Vergangenheit, vor allem im vergangenen Jahr, das Militär stark zu schwächen. Wir erinnern uns beispielsweise an den Angriff in der Nähe von Isfahan, wo die Luftabwehr anscheinend auch getroffen worden sein soll. Der Iran hatte das damals runtergespielt, aber Experten gehen davon aus, dass das durchaus ein erfolgreicher Schlag war. Und wir hatten ja gerade erst im Mai auch Explosionen im Hafen von Bandar Abbas, also einem Hafen, wo aber nie geklärt wurde tatsächlich, was dort wirklich passiert ist. Experten gehen aber davon aus, dass möglicherweise auch da Israel dahinter stecken könnte, denn angeblich wurden dort Chemikalien für den Raketenbau gelagert und die sind eben dann da explodiert bei diesem mutmaßlichen israelischen Angriff. Wie gesagt, das ist nicht bestätigt worden. Ich glaube, es gab ja diese Meldung, dass eben schon angeblich 100 Drohnen Richtung Israel unterwegs seien. Der Iran selber hat es dann dementiert. Ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen verwundert, als ich gehört habe, dass der Iran sofort reagiert. Denn in der Vergangenheit haben wir immer erlebt, dass sich der Iran mit seiner Antwort auf solche Angriffe Zeit lässt, dass er nie sofort reagiert hat. Ob das jetzt nach dem Attentat auf Soleimani beispielsweise 2020 war oder aber eben auch bei dem Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien vergangenes Jahr. Es hat immer Tage, teilweise auch Wochen gedauert, bis der Iran reagiert hat. Und Bente Scheller hat das gerade eben auch gesagt, möglicherweise werden dann eben auch weiche Ziele angegriffen und man sagt eigentlich, man möchte sich auch diesen Überraschungszeitpunkt auf seiner Seite haben.
Israel hat ja in der Vergangenheit immer wieder strategische Ziele im Iran angegriffen. Meistens kam es dann zu einem kurzen Schlagabtausch, bei dem aber vergleichsweise wenig Schaden angerichtet wurde, vor allem in Israel nicht, weil die Drohnen nicht durchkamen. Herr Rimmel, ist das diesmal auch der Fall oder droht nun eine gefährliche Eskalation?
Man erwartet das jedenfalls. Man geht davon aus, dass Iran um die 2000 Langstreckenraketen haben mit jeweils eine Tonne Sprengstoff. Und wenn das eintrifft und auch in eine Masse kommt, zusätzlich mit Drohnen und andere Flugkörper, das kann einen Schaden hinterlassen. Und davon hat man schon Sorge, aber man ist darauf vorbereitet. Wenn die Israelis, was sie ja wissen, ihre Schutzräume aufsuchen und sich entsprechend verhalten, geht man davon aus, dass der Schaden zwar kommen kann, aber nicht überwältigend sein wird. Aber das wissen wir noch nicht so ganz. Es gab heute auch schon Berichte, dass auch ballistische Raketen auf iranische Boden getroffen worden sind, die geplant waren, Richtung Israel dann abgeschossen zu werden. Also Israel hat ein paar Vormaßnahmen schon ergriffen. Aber was kommt, ist in der Tat noch ein etwas größeres Fragezeichen.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat am Vormittag gesagt, dem Iran gewarnt vor Vergeltung. Wer auf die Vernichtung Israels hinarbeitet, wird eliminiert. Und der iranische Außenminister Ragatschi spricht von einer Kriegserklärung Israels. Frau Scheller, das klingt nicht so, als ließe sich eine Eskalation noch stoppen, oder?
Bei dieser Gesamtsituation haben wir immer mit sehr viel, sehr wortgewaltiger Rhetorik zu tun gehabt. Und gerade auch diese Vernichtungsankündigung, die Vernichtungsdrohung, das ist etwas, was nicht neu ist. Das hören wir die ganze Zeit, im Prinzip seit Jahrzehnten. Deswegen glaube ich, wir sollten das nicht für bare Münze nehmen. Ich glaube, die Absicht zu verletzen und zu treffen ist durchaus da und auch die Möglichkeit. Aber wie soll denn eine Vernichtung aussehen? Und wie soll eine politische Neuordnung, die dann eben daraus folgen müsste, aussehen? Das ist etwas, was hier überhaupt nicht zu erkennen ist. Und dementsprechend glaube ich, wir uns bleibt nur abzuwarten und vor allen Dingen aber auch mal einen Schritt zurückzutreten, um zu sehen, was kann man denn eigentlich in dieser Situation tun, um eine weitere Eskalation einzuhegen? Denn das wäre ja wichtig. Es ist brandgefährlich, egal wie weit Israel oder Iran mit jeweiligen Vernichtungsplänen kämen. Es ist etwas, was die Region weiter destabilisiert und wo wir eben auch eine Situation haben könnten, in der alles außer Kontrolle gerät, in der andere Staaten in Mitleidenschaft gezogen werden, auf eine Art und Weise, dass die Probleme immer mehr werden und auch die Gefahren. Deswegen wäre jetzt die Stunde der Diplomatie, daran zu sitzen, genau diese Eskalation zu verhindern.
Da stellt sich natürlich die entscheidende Frage, welche Rolle können da beispielsweise die Vereinigten Staaten spielen? An sich gilt ja Netanyahu als ein Buddy von Donald Trump, aber in dieser Frage sagen Beobachter, das ist eine schwierige Sache. Hier wird Trump im Grunde genommen vorgeführt worden, weil ist ja kein Freund von militärischen Einsätzen, bisher jedenfalls nicht, in seiner Rhetorik und auch in seinem Regierungshandeln. Und er macht ja diese Atomgespräche mit dem Iran und will zu einem Ergebnis kommen. Das kann ihm doch nicht passen, Frau Senz, oder?
Naja, also er hatte ja tatsächlich offensichtlich, da gibt es diverse Berichte, auch Netanyahu schon mal sozusagen ausgebremst, als der den Iran schon vor einigen Monaten angreifen wollte. Ich glaube, man muss auch nochmal auf die Interessenlage von Israel dabei schauen. Ja. Zum einen hat Israel eben wirklich drei rote Linien. Das betrifft eben nicht nur das Atomprogramm, das ist eine rote Linie davon, aber es geht eben auch auf das Raketenprogramm des Iran und es geht auf diese Regionalpolitik. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass praktisch diese drei Punkte zufriedenstellend in einem neu zu verhandelnden Atomabkommen festgeschrieben werden. Trump dagegen hat immer gesagt, er möchte diesen Deal. Interessanterweise war ja er derjenige, der den Deal 2018, dieses Atomabkommen aufgekündigt hat und mit maximalem Druck da praktisch einwirken wollte. Das ist der eine Punkt, aber ich glaube, Israel hat eben auch an diesem Punkt eine Chance gesehen, möglicherweise ja diesen Atomdeal, die nächsten Verhandlungen sollten ja am Sonntag stattfinden, da gibt es diverse Berichte im Vermittlerstaat Oman, möglicherweise auch ja durchkreuzen die Pläne von Trump und zu sagen, hier eine friedliche Lösung, eine diplomatische Lösung mit einem Atomdeal, die ist für uns nicht interessant und die kommt für uns nicht in Frage und ihr seht doch, die wollen eigentlich auch gar nicht. Und man hat eben auch diese Chance genutzt und gesehen, dass man möglicherweise jetzt eben einen schwachen Moment des Iran erwischen kann, gerade mit Blick auf Syrien, mit der Hisbollah, mit der Hamas, dass man eben jetzt auch den Iran empfindlich treffen kann.
Der Iran muss einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig ist, schreibt Donald Trump in seinem Social-Media-Kanal. Herr Rimmel, hat Netanyahu den Donald Trump einfach übertrumpft? Er hat ihn ja informiert, aber mehr auch nicht. Und Trump sagt selber, der Schlag sei exzellent, aber bewertet wird das doch alles eher als eine kleine Niederlage für Donald Trump.
Da bin ich mir nicht so ganz sicher, dass man das so ganz auslegen kann. Mhm. Jedenfalls ist klar, dass Netanyahu und seine Regierung großen Druck auf die Amerikaner ausgeübt haben. Von vornherein nicht wirklich geglaubt an diese Verhandlung. Vorhin gab es Berichte, wo Netanyahu meinte, dass schon im April das geplant war und dann verlangt wurde, ist auch auf Bitten der Amerikaner. Heute ist ja im Grunde genommen der 61. Tag. Also Donald Trump hat am 12. April gesagt, er gibt 60 Tage Zeit für die Verhandlung mit dem Iraner. Und wenn diese 60 stark verstreichen, dann gibt es einen anderen Weg, den man geht. Und heute ist der 61. Tag, der 13. Juni. Und darauf hat auch Israel sozusagen auch das aufgelegt, weil sie auch von vornherein nicht wirklich geglaubt hat, dass man diese Atomabkommen wieder in englischer Weise auch in Gunsten Israels und auch vor die Sicherheit Israels lenken könnte. Deswegen glaube ich, sind ja viele Faktoren, die mit eingekommen sind. Und ich glaube nicht, dass es ganz gänzlich gegen die Sicht der Amerikaner und Donald Trumps gemacht worden ist.
Wie nah dran ist der Iran denn tatsächlich an einer Atombombe? Frau Scheller, wissen Sie etwas darüber? Die Atomverhandlungen zwischen den USA und Iran liefen ja so ein bisschen unterhalb des Radars. Nicht ganz so öffentlich wie in der ersten Verhandlungs- oder in der Regierungszeit von Donald Trump, der den Vertrag ja aufgekündigt hat und neu auflegen wollte. Das läuft jetzt ein bisschen diskreter. Ist man da einfach nicht zu Potte gekommen?
Ich glaube, dass wir verschiedene Faktoren einbeziehen müssen. Das eine ist, dass wir alle nicht wirklich wissen können, wie weit die Anreicherung fortgeschritten war, dass aber immer in den letzten Monaten sehr hohe Zahlen kursierten und dass eben auch klar ist, je stärker die Anreicherung bereits fortgeschritten ist, desto schneller geht es dann auch voran. Also hier herrschte sicherlich eine Art zeitlicher Druck. Gleichzeitig sagen aber auch die Experten der Internationalen Atombehörde sehr klar, es reicht nicht, dieses nukleare Material zu haben, sondern dazu gehören eben auch weitere Systeme, elaborierte Elektronik, ein Trägersystem, das eben hierzu passt. Und all das, da hören wir überhaupt nichts, wie weit das schon vorgelegen haben kann, sondern eher sehr viel kritische Stimmen, gerade auch von der Atombehörde, die in Zweifel zieht, dass es so schnell dann einsatzfähig gewesen wäre. Mhm. Allerdings glaube ich, dass bei den Verhandlungen auch wirklich wichtig ist, sich vor Augen zu rufen, dass Israel einem Atomabkommen, wie es zuvor bestand, auch nicht getraut hat, dass es sehr viel Misstrauen gab, inwieweit hierbei tatsächlich Transparenz durch den Iran hergestellt wurde, was seine eigenen Fortschritte betraf. Also dementsprechend haben wir mit der Neuauflage dieser Verhandlungen und der Idee eines Abkommens, die Trump jetzt sehr stark in den Vordergrund gestellt hatte, definitiv auch eine Differenz zwischen israelischen und US-amerikanischen Interessen. Und das sollten wir auch im Kopf behalten. So Hand in Hand scheinen die beiden gerade nicht zu gehen.
Welche Möglichkeiten gibt es denn dann? Oder wer käme sonst noch als Player in Frage, um die Sache irgendwie zu deeskalieren, wenn Iran und Israel aufeinander zugehen? Auf die Vereinten Nationen wird ja niemand hören. Und andere starke Partner, Europäer beispielsweise, auch nicht so richtig vorstellbar, oder Herr Rimmel? Was meinen Sie? Die Amerikaner müssen da schon aktiv werden, oder?
Ja, also das hängt fast ausschließlich von den Amerikanern. Es gab wohl auch oder soll heute auch ein Gespräch zwischen Netanyahu und Putin geben. Mhm. Könnte auch sicherlich eine gewisse Rolle hier spielen, ein gewisser Dreieck mit Iran und USA und dann Russland. Aber da sind die Kräfte, die UN kann da leider nicht eine große Rolle spielen, die Europa genauso wenig. Und deswegen hängt das von den Amerikanern, ob sie schaffen, alle wieder an den Verhandlungstisch zu ziehen und die Iraner damit auch einverstanden sind und die Israelis auch am Endeffekt oder nicht. Davon wird es auch abhängen, wie das weitergeht. Ich kann mir im Moment aber nicht vorstellen, dass die Iraner nach so einem tiefen Schlag bereit wären, überhaupt hier zu sprechen, sondern sie würden erstmal zeigen, dass sie reagieren können und heftig reagieren können.
Aber da waren Sie ja auch immer ein bisschen zurückhaltend, Karin Senz, wenn ich mich so erinnere an die letzten Jahre. Immer wenn es von Israel eine Aktion im Iran gegeben hat, hat man, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, immer ein bisschen gewartet, nicht sofort zurückgeschlagen und dann eigentlich auch in einer kommunikativen Art, die sagt, jetzt machen wir noch einen Schlag, das muss sein und dann können wir wieder ein Häkchen dran machen. Diese Chance gibt es jetzt wohl nicht, oder?
Ja, das waren diese gesichtswahrenden Angriffe, die auch oft sehr stark ein Signal nach innen in den Iran hinein waren. Aber ich glaube, bei diesem Angriff jetzt reicht sowas nicht. Und damit wird sich der Iran noch nicht zufrieden geben. Es ist wirklich die Frage, aber in welcher Form man reagieren will und kann, vor allem auch kann. Denn wie gesagt, also die Proxys sind definitiv stark geschwächt. Also wenn wir beispielsweise eben auf die Hisbollah im Libanon schauen, in Syrien war ja auch gehört er auch zu dieser Achse des Widerstandes, wie das der Iran immer genannt hat. Wir haben noch die Houthi-Rebellen im Jemen, die tatsächlich immer noch auch brandgefährlich sind und auf der anderen Seite eben auch noch schiitische Milizen im Irak. Das sind die Punkte und gerade Irak ist es ja so, dass am Mittwoch Präsident Trump auch gesagt hat, dass er die Botschaft dort räumen möchte, weil das Personal wohl nicht mehr sicher oder zumindest teilweise evakuieren möchte, weil das Personal dort nicht mehr sicher ist. Ich glaube, das war schon ein Indiz, dass irgendwas in der Luft liegt, als Trump das am Mittwoch auch verkündet hat. Denn sowas macht man nicht einfach so. Und ich glaube, das sind eben auch mögliche Ziele, wo der Iran jetzt reagieren könnte. Inwieweit er tatsächlich eben Israel nochmal zusetzen kann und inwieweit er überhaupt in der Lage ist, inwieweit auch Länder beispielsweise wie Jordanien, die ja angeblich jetzt wieder Drohnen abgefangen haben sollen. Wie gesagt, ich mache da noch ein großes Fragezeichen dran. Auch diesmal wieder mit im Boot sozusagen bei Israel und bei der Abwehr sind, denn als wir diese Angriffe im April vergangenen Jahres erlebt haben, da hat Jordanien ja ebenfalls auch Drohnen abgefangen und eben an der Verteidigung von Israel sozusagen mitgewirkt, aber hat im Land massive Kritik eben auch gerade mit Blick auf den Krieg im Gaza bekommen und die Situation in Gaza hat sich ja nochmal definitiv verschärft, also die jordanische Bevölkerung, ich sag's mal salopp, ist nicht nur bedingt amused, dass man sich auf die Seite Israels da so klarstellt.
Israel greift den Iran an, wie gefährlich ist der Konflikt, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Und wir hören auch, dass es in der iranischen Bevölkerung nicht nur Angst vor den israelischen Angriffen gibt, klar, sondern auch offene Schadenfreude, weil es das unbeliebte Mullah-Regime ja dann auch getroffen hat. Der Benzinpreis ist gestiegen, die Menschen horten Lebensmittel. Frau Senz, worauf stellen sich die Menschen denn im Iran ein?
Ja, es ist anscheinend tatsächlich so, dass inzwischen auch lange Schlangen an den Tankstellen sind. Also man stellt sich durchaus darauf ein, dass eben harte Tage kommen, wo, sage ich mal, das Wenige, was im Iran sowieso verfügbar ist, dann nochmal eingeschränkt sein wird. Also man ist sich schon dessen bewusst. Aber ich habe erst vor kurzem Kontakt gehabt mit jemandem im Iran, der gesagt hat, wir sind bereit, alles zu ertragen, wenn dieses Regime gehen wird. Und dann werden wir auch über lange Zeit Durststrecken aushalten. Aber dann muss am Ende wirklich das Ziel sein, dass dieses Regime geht, das also von Regimekritikern eine Aussage.
Der Politikwissenschaftler Michael Wolfsohn sagte unserer Redaktion heute, er sehe neben der Vernichtung des iranischen Atomprogramms auch einen möglichen Regimewechsel als israelisches Ziel an. Herr Rimmel, ist das realistisch? Kann man einen Regimewechsel im Iran herbeibomben? Und ist das auch das Ziel von Netanyahu?
Also realistisch ist es wirklich schwer einzuschätzen und ich glaube im Moment nicht daran, dass das wirklich mit Bomben gemacht werden kann, weil das führt auch dazu zu auch eine andere Haltung, nicht unbedingt nur gegen die Regierung, wenn ein fremdes Land ein anderes Land bombardiert. Deswegen halte ich das im Moment jedenfalls für unwahrscheinlich, aber das ist eine der Ziele. Auch heute hat wieder Netanyahu, was er auch in den vergangenen Male schon gemacht hat, direkt die iranische Bevölkerung adressiert und zu denen direkt gesprochen und hat gesagt, das ist nicht gegen die iranische Bevölkerung gerichtet, das ist gegen die Mullah-Regime. Man sieht auch an der Art der Treffer, dass es sehr präzise Treffer sind. Man hat nicht Gebäuden bombardiert und die kollabieren lassen, sondern sehr gezielt bestimmte Personen getroffen, die zu diesem Regime gehört. Und man gibt sich schon ziemlich viel Mühe, damit das nicht auf die Bevölkerung umgeht. Und wenn es umgeht, ist das dann eine Kollateralschaden durch das Regime und nicht durch das Eingreifen Israels in der Stelle.
Frau Scheller, können Sie sich das vorstellen, dass das Mullah-Regime in absehbarer Zeit auch durch die Attacken mit Israel oder diese ewigen kriegerischen Aktionen gegen Israel ins Wanken kommt?
Wünschenswert wäre das sicherlich für viele, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Denn was wir jetzt sehen, sind die gezielten Angriffe, völkerrechtswidrig, aber sehr präzise, auf einzelne Personen, die hier getötet werden. Das iranische Regime besteht aber nicht nur aus einer kleinen Gruppe, sondern es ist ein Regime, das fußt auf einem wirklich ausgefeilten System, wo eben Interessen, die das Regime tragen, mit wirtschaftlichen, militärischen und politischen Interessen so eng verwoben sind. Das ist ein ganzer Machtkomplex, gegen den es hier gehen müsste, um eben tatsächlich dieses Regime ins Wanken zu bringen. Dementsprechend halte ich das nicht für realistisch und so sehr wir uns vielleicht auch alle wünschen mögen, dass die iranischen Proteste, die es ja seit einigen Jahren nun schon gibt, nicht mehr unterdrückt werden und hier eine Opposition zum Zuge kommt, die eine neue Seite aufschlägt, fürchte ich, auf diesem Wege werden wir das nicht erreichen. Entscheidend aber wäre hierfür auch, wie geht es denn weiter? Mhm. Denn auch im Libanon haben wir ja einige sehr präzise Schläge gesehen. Dann wiederum recht flächendeckende Bombardierungen, die eben überhaupt nicht mehr die Botschaft zu vermitteln schienen. Es geht hier nur gegen einige klar identifizierte Feinde, sondern es ist uns eigentlich egal. Und ich glaube, auch dort hatten wir einen Moment, in dem die Freude und auch die Schadenfreude sehr groß war nach dem Tod von Nasrallah, an den ja auch niemand geglaubt hatte, dass das geschehen könnte, war wirklich eine unvorstellbare Kategorie. Da gab es diesen Moment des Aufatmens und der Freude. Die Hisbollah war nicht beliebt im Libanon und auch nicht in Syrien, weil sie dort so harsch Menschen unterdrückt hat. Dann aber gingen die Bombardierungen immer weiter. Und in Syrien dauern sie ja auch bis heute an. Es trifft viele Ziele und da ist das Verständnis dann schon weitaus geringer, weil klar ist, es ging eben nicht nur gegen eine bestimmte Gruppe. Und so könnte ich auch im Iran dies als ein Risiko identifizieren. Wenn es hier nicht so gezielt weitergeht, dann verliert man wahrscheinlich den guten Willen, den es in einigen Kreisen gibt.
Karin Senz, Sie waren lange im Iran unterwegs, kennen das Land sehr gut. Die Mullahs sind seit über 40 Jahren an der Macht, 45 Jahre, 47 Jahre, glaube ich, sind es jetzt insgesamt. Und immer wieder gab es Demonstrationen, Aufstände und harte Unterdrückungen. Sehen Sie irgendwann das Ende dieses Regimes oder ist das etwas, was überhaupt nicht absehbar ist zurzeit?
Ja, ich glaube, das ist echt Glaskugel. Ich weiß noch, dass ich vor dem Tod von Mahsa Amini im Iran war und habe da Menschen erlebt, die sehr depressiv waren, niedergeschlagen, ohne jede Energie. Und ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass zwei Monate später Menschen auf der Straße sein werden und solche Proteste ausbrechen werden, dass sie diese Energie aufbringen werden, diesen Mut aufbringen werden, um eben gegen das Regime auf die Straße zu gehen. Deswegen ist so eine Prognose immens schwierig. Wir wissen, dass der Druck im Land unglaublich hoch ist, dass der Iran in den letzten Monaten aber auch versucht hat, ja, ich sag mal, durch kleine Zuckerchen, die Menschen ein bisschen zu besänftigen. Das Kopftuchverbot, der Kopftuchzwang wird im Moment nicht so streng durchgesetzt. Es sind manche Dinge möglich, Musik in den Parks und so, ja, um die Leute sozusagen ein bisschen milde zu stimmen und Druck aus dem Kessel zu lassen. Aber es kann, glaube ich, jederzeit wieder solche Proteste geben, wie wir sie eben nach dem Tod von Mahsa Amini 2022, 2023 erlebt haben. Aber Ich denke, wir haben einerseits den Druck von außen durch Israel, wir haben den Druck innen, aber je mehr der Iran unter Druck steht, desto härter reagiert er eben auch. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, und zwar reagiert er nach innen und nach außen in beide Richtungen.
Dann schauen wir nochmal nach Israel. Es gibt ja die Vermutung, dass Netanjahus harte Politik gegen die Hezbollah, gegen die Hamas und gegen die Houthi und jetzt gegen den Iran nicht zuletzt seinem eigenen politischen Überleben dient. Herr Rimmel, ist die israelische Bevölkerung, die ja über viele Fragen streitet, eine Geisel dieses Mannes geworden, dem ja Korruptionsprozesse und gegebenenfalls auch Gefängnisstrafen drohen?
Ich glaube, im konkreten Fall sehe ich das nicht. Also bei dem Thema Iran, wenn man Netanyahu schaut, in den letzten 30 Jahren, auch als er noch UN-Botschafter war, war das sein wichtigstes Thema. Er hat das immer wieder als große Bedrohung für Israel gesehen. Und ich glaube, jedenfalls so meine Auffassung, dass der Grund hier ist, dass er sich auch selber rehabilitieren will, klar, nach dem 7. Oktober, aber auch hier ein Fenster der Möglichkeiten gesehen, nachdem Hezbollah im Norden geschwächt ist, Hamas nicht mehr in der Lage ist, eine richtige Bedrohung auf Israel mehr zu sein, in Syrien, Milizien und so weiter. Iran jetzt in einer Phase ist, wo sie am schwächsten war seit Jahren. Mit einer US-Regierung, die auch teilweise bei so vielen Sachen mitgeht. Und diese Möglichkeit hatte er gesehen vor Augen. Und dass er diese Möglichkeit nicht irgendwie beiseite legen würde, ist schon seit längerem klar. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund seiner Bewegung in der Hinsicht.
Und die Israelis sehen das ähnlich wie Netanyahu, dass Iran ein großes Problem, eine große Bedrohung für die Existenz Israels ist.
Ja, wenn man im Israel von rechten Lager bis zum linken Lager, wenn man heute die Wortmeldungen von manchen Parteivorsitzenden auch im linken Lager sich anschaut, sind das alle, befürworten alle diese Schritt und verlangen das schon seit längerem. Das ist ein Thema hier in Israel, dass man darf nicht ein Iran als atomare Möglichkeit in der Region hier zulassen. Und das ist eine Sache, die alle fast gleich sehen oder zumindest die meisten gleich sehen und auch ziemlich viel Druck immer aufbauen, dass das nicht zugelassen werden sollte. Und deswegen ist das auch ein Teil der Politik, die wir sehen. Und man muss auch daran denken, Israel hat sich seit dem 7. Oktober enorm verändert in der Auffassung, wie sie ihre Sicherheit selber auffasst. Und man ist, ich glaube, zu dem Schluss gekommen, man ist auf sich selber aufgestellt und man soll nie wieder sich auf Kompromisse, was die eigene Sicherheit angeht. Und das haben wir in Libanon gesehen, das haben wir in Syrien gesehen, das sehen wir auch gerade noch bei dem Krieg gegen Hamas und die Situation in Gaza und das sehen wir gerade mit Blick auf Iran.
Ja, die israelische Regierung hat ihre eigene Bevölkerung ja selbst überrascht, nicht nur die Iraner mit ihrem Schlag heute Nacht. Die Menschen mussten zu Hause bleiben, mussten sich verstecken, mussten in die Bunker gehen, in ihren Wohnungen bleiben, die Schulen wurden geschlossen. Ist den Israelis, Frau Scheller, denn klar, dass die Antwort des Irans diesmal wirklich gefährlich werden kann für Israel? Oder schätzt man einfach, dass es bisher so gut läuft wie bisher, dass die Drohnen nicht durchkommen und leicht abgeschossen werden können und dass dieser Iron Dome auch das Land gut schützt?
Ich glaube, dass man hier sich dessen bewusst ist und in den letzten Monaten ja auch immer wieder erlebt hatte, wie effizient die Abwehr eigentlich ist, dass man auch das erlebt hat, wie in der Region durchaus hier Israel unterstützt wurde, als es eben die beiden vorigen Male aus dem Iran angegriffen wurde. Ich glaube, wir haben auch in anderen Beiträgen gesehen, wie eben eine Wertschätzung da ist, solche Möglichkeiten zu nutzen, um mögliche Bedrohungen auszuräumen. Allerdings weiß ich nicht, wie strategisch das durchdacht ist. Wenn wir uns das Ziel der Sicherheit anschauen, kann ich nur immer wieder darauf verweisen, man hätte hier ja auch ganz andere Möglichkeiten in der Region im Moment, die nicht genutzt werden. Ich sehe ein rein militärisches Vorgehen mit dem Ziel, sich aller Bedrohungen auf dem militärischen Wege zu entledigen. Und während diese Komponente sicherlich bei einigen dieser Bedrohungen sehr wichtig ist, fehlt mir das politisch-strategische Element da gesamt. Und da denke ich insbesondere, Syrien ist ein ganz komplexer Fall. Syrien als mutmaßliches Mitglied dieser Achse des Widerstands, oder ich meine, es war ein erklärtes Mitglied, aber trotzdem eines, das in Verteidigung des Irans nie selbst einen Finger gerührt hat. Jetzt ist auch noch ein Regimewechsel da und wir haben erstmals seit Jahrzehnten in Syrien eine Regierung, die die Hand ausstreckt, die erklärt, keinerlei Interesse daran zu haben, Israel militärisch zu bedrohen und die durchaus einen Neuanfang hier bedeuten könnte. Diese hat nicht einmal einen Angriff Richtung Israel gestartet, aber Israel bombardiert massiv. Hunderte von Angriffen sind direkt nach dem 8. Dezember geflogen worden und es ist ja immer so weitergegangen. Ich denke, dass wir hier bei all den Sicherheitsüberlegungen wirklich hier sehen sollten, diese hat nicht nur eine militärische Komponente, sondern sie hat ganz wichtig langfristig gesehen auch eine politische. Und da fürchte ich, sind wir vielleicht dabei, ein Zeitfenster zu verpassen.
Israel hat es ja immer wieder geschafft, in den letzten Jahren mit früher verfeindeten arabischen Staaten normale Beziehungen einzugehen, sogar Saudi-Arabien. Setzt man solche neuen Sympathien oder Entspannungen im arabischen Raum, in der arabischen Nachbarschaft aus Spiel, Herr Rimmel, wenn man eine solche Aktion wie gegen den Iran macht? Iran ist zwar kein arabisches Land, aber ein muslimisches und provoziert natürlich die Solidarität der Muslime im Nahen Osten.
Das Risiko ist auf jeden Fall vorhanden. Ich glaube auch, es gibt mehrere arabische Länder, die sich vielleicht nicht offensichtlich äußern würden, aber auch nicht ganz unzufrieden sind, dass dieser Schlag so gekommen ist, weil man da auch Ängste hat in der Rolle, die Iran da in der Region einnimmt. Na klar muss Israel mehr tun mit Blick auf die Politik und mit Blick auf die Erfolge, die es gab in den vergangenen Jahren, wenn wir an die Abraham Accords denken und die Zusammenführung von vielen Ländern, die vor Jahren das noch undenkbar wäre. Und auch mit Blick auf Syrien, wie schon gerade Frau Scheller gesagt hat, ist na klar wichtig, dass man da geht. Es gab auch schon Signale, auch von Netanyahu selber, mit Blick auf Syrien, dass man da nach Gesprächen sucht. Aber dass da die Skepsis vorherrscht, wenn wir wissen, wer die handelnden Personen sind und man hat Angst, wie das umkehren könnte in eine Region, die ja alles andere als stabil ist und wo Israel ja von vielen Feinden umzingelt ist, muss man auch verstehen, dass man da sehr vorsichtig ist. Ich gebe auch zu, das muss auch noch mehr in der Politik mit eingegossen werden. Aber eine andere Vorstellung auch mit Blick auf Iran, die auch bei den Verhandlungen nicht wirklich einen Geist gezeigt hat in Richtung Kompromisse, muss man sich fragen, ob Israel sich damit einverstanden erklären müsste, dass ein Iran atomare Möglichkeit hätte, die auch mehrfach erklärt hat, Israel vernichten zu wollen.
Die Hamas hat man fast erledigt im Gazastreifen. Die Hisbollah ist ruhig im Libanon und die Houthi aus Jemen kriegen auch immer eine Antwort, wenn sie Israel angreifen. Es scheint so, als würden die Kräfte, die der Iran unterstützt hat, um Israel anzugreifen, zu destabilisieren, fast ausgeschaltet sind. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass der Iran isoliert ist, Frau Sens?
Der Iran war schon lange, sage ich mal, weitgehend isoliert, auf verschiedenen Gründen. Auch wirtschaftlich hat man das Land ja isoliert. Und eben dieser Druck und die Schwächung seiner Proxys könnten aber, und davor hat beispielsweise auch Rafael Grossi gewarnt, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, jetzt dazu führen, dass der Iran sagt, wir sind so sehr unter Druck und man so sehr gefährdet, dass wir jetzt eine Atomwaffen brauchen. Es gibt ja eigentlich eine Fatwa, also eine Rechtsprechung, dass der Iran eigentlich keine Atomwaffen bauen darf und will. Das betont er auch immer wieder. Aber es gibt natürlich auch die Hardliner im Land, die das inzwischen immer mehr fordern. Und Grossi hat eben gewarnt, bei einem israelischen Angriff könnten eben diese Hardliner lautere Stimmen bekommen und der Iran eben zu einem Punkt kommen, wo er sagt, wir können uns nur noch durch Atomwaffen verteidigen. Also wir brauchen die und dass diese Fatwa praktisch ad acta gelegt wird. Also das ist eine Gefahr, die sicherlich nicht zu unterschätzen ist. Wir haben ja drüber gesprochen, über das Atomprogramm. Und der Iran hat wohl auch in kurzer Zeit seine Vorräte, die auf 60% angereichert sind an Uran, fast verdoppelt von Februar bis jetzt, zumindest nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde. Angeblich sind es nur Tage, wenige Wochen, bis er Material bis zu 90% angereichert hat, um eben damit Atomwaffen zu bauen. Aber Bente Scheller hat schon gesagt, das heißt nicht, dass praktisch dann auch die ersten Atombomben in Richtung Israel fliegen könnten. Dazu braucht es eben auch noch technische Vorkehrungen und das kann natürlich noch eine Weile dauern. Aber möglicherweise fühlt sich der Iran jetzt bestätigt, dieses Programm, sein Atomprogramm weiter voranzutreiben, wenn er denn wirklich die Mittel hat. Und da muss man mal sehen, was die Angriffe vor allem in der letzten Nacht und heute bewirkt haben und auch möglicherweise noch in den nächsten Tagen bewirken werden.
Ist es denn völlig ausgeschlossen, Frau Scheller, dass wir hier einen langwierigen Regionalkrieg kriegen, der nicht nur Israel und Iran inkludiert, sondern auch andere arabische Staaten beispielsweise, die zwischen diesen beiden Ländern liegen. Ist das völlig ausgeschlossen, nur weil Iran mit seinen Ansprüchen, Vorherrschaft im Vorder- oder im Nahen Osten zu machen, relativ unbeliebt ist in der Region?
Es liegt sicherlich nicht nur daran, dass Iran hier unbeliebt ist. Es liegt an der Gesamtheit der Herausforderungen, die hier auf die ganze Region gerade zukommen oder auch an den Krisen, in denen sich viele der Länder dort bereits befinden. Also auszuschließen ist, glaube ich, gar nichts. Hier ist viel gerade in den letzten Monaten wirklich in Unruhe geraten. Vieles hat sich verändert, wovon, glaube ich, auch wirklich langfristige Beobachter wie auch Frau Senz vielleicht gar nicht erahnen konnten, dass es sich so fügen würde. Aber hier ist eben auch ein erhebliches Maß an destabilisierenden Faktoren dabei. Und das ist das, worauf wir gucken sollten. Es sind nicht nur die direkten Auseinandersetzungen, die sich hier vielleicht in militärischen Bedrohungen äußern könnten, sondern auch der hohe Druck, unter dem zum Beispiel Jordanien steht. Mhm. Der hohe Druck, der auch noch entstehen könnte, sollte es tatsächlich zu massenhaften Vertreibungen führen, die Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Westjordanland nach Jordanien oder aus Gaza wiederum nach Ägypten gehen lassen. Insofern haben wir hier eine Reihe von Herausforderungen, selbst wenn es gelingt, die jetzige im Fokus stehende militärische Eskalation zwischen Israel und Iran einzuhegen.
Herr Rimmel, wer würde denn Israel zur Seite stehen? Die USA, die Europäer, die Deutschen? Man hört doch irgendwie zwischen den Zeilen auch sehr viel Kritik an der Regierung Netanjahu von allen Seiten durch. Stehen die zu Israel, egal was ist?
Naja, egal was ist, ist immer so eine Frage. Aber ich sehe schon, dass die Staaten jetzt was in der westlichen Teil immer noch zu Israel stehen, sehen auch die Bedrohung auch aus dem Iran, sehen, dass Iran da immer weiter in diese Richtung gegangen ist und mit dem erklärten Ziel, Israel zu vernichten. Sie haben nicht Nuklearwaffen sich verschaffen wollen, um da Strom davon zu erzeugen. Es war ganz klar, was das Ziel ist. Und das erkennen viele Länder auch in der Europäischen Union, auch in anderen Bereichen und auch, na klar, die USA. Darauf zielt Israel heutzutage am meisten. Das ist auch nicht immer ganz gut, aber das ist auch die Möglichkeiten, die gerade vorhanden sind. Und solange die USA da so eine große Rolle spielt, hat Israel auch bestimmte Manövrierungsmöglichkeiten, wie wir die gerade sehen.
Kanzler Merz wurde ja telefonisch in der Nacht auch von Netanjahu informiert. Deutschland ist in der Gaza-Frage neben den USA der letzte wichtige internationale Unterstützer. Israel wird in Deutschland, Frau Scheller, auch noch eine Diskussion bekommen über die Bewaffnung Israels, die es ja in Teilen schon in den Koalitionsparteien, insbesondere bei der SPD, gibt.
Ich denke, dass genau die jetzige Situation das wieder in den Hintergrund rücken lassen wird, weil klar ist, wenn es eine Bedrohungssituation für Israel gibt, Defensivwaffen sollten ja ohnehin nicht betroffen sein oder würden auch durch Sanktionen nicht betroffen sein. Ich glaube, diese Diskussion ist jetzt erstmal nicht das, was geführt werden wird. Da müssen wir natürlich auch sehen, das kommt der Regierung in Israel jetzt sehr zu Pass. Sie ist in starke Kritik geraten wegen der Art ihrer Kriegsführung. Und deswegen denke ich, die jetzige Situation, in der sich das Blatt da so ein bisschen wendet, dass sie wieder zeigen kann, demonstrieren kann, eigentlich sind wir doch sehr bedroht und jetzt bräuchten wir Beistand. Das ist durchaus etwas, wo wir auch sehen sollten, dass es der jetzigen Situation der israelischen Regierung sehr zu Pass kommt. Mhm. Ich würde auch sagen, Herr Rimmel hat es gerade gesagt, es war ja ganz klar, was das iranische Regime intendiert hat mit einer Atombombe. Ich finde das eben nicht so klar. Ich glaube nicht, dass man klar sagen kann, dass die Vernichtungsfantasien, die seit Jahr und Tag zur iranischen Rhetorik gehören, das Ziel unbedingt einer Atombombe des Irans sind. Sondern ich glaube, dass der Iran sich durchaus auch durch Israel bedroht sieht und dass Abschreckung hier durchaus ein Faktor ist, den wir nicht vernachlässigen sollten. Also ich glaube, dass wir hier nicht nur auf Sicherheitsinteressen Israels blicken sollten, sondern dass es durchaus insbesondere nach den letzten Monaten auch massive Fragezeichen über den Sicherheitsinteressen anderer Staaten der Region gibt, die sich hier Angriffen ausgesetzt sehen, die mit dem Völkerrecht unter Umständen auch recht schlecht kompatibel sind.
Israel greift den Iran an. Wie gefährlich ist der Konflikt? Das war das SWR Kulturforum, das mit diesem Thema ist diskutiert. Michael Rimmel, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem. Bente Scheller, sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Und Karin Senz, ehemalige ARD-Hörfunk-Korrespondentin im Iran. Mein Name ist Klaus Heinrich.